Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören. Den getragenen Karfreitag werden wir demnächst überwunden haben. Es wartet das Licht der Wiederauferstehung. Und in diesem Sinne haben wir auch diese Sendung gestaltet. Wir haben ein Gespräch mit dem Lichtkünstler Christopher Bauder, der aus und mit Licht Gefühle schafft. Wir sprechen über Plastik, den recycelten, also ständig wiederauferstehenden Werkstoff. Und um Dekokrempel und Orte zum Zusammenkommen geht's auch. Zu Beginn des Winters fühle ich mich, wenn die Tage kürzer und das Licht weniger wird, wie ein umgekehrter Vampir, also einer, der eben zerfällt, nicht wenn das Tageslicht anbricht, sondern wenn es verschwindet. Und ganz umgekehrt ist es natürlich jetzt, zu Beginn des Frühlings, wie sich das anfühlt, das haben Sie ja die vergangenen Tage in Deutschland selbst gemerkt. Ein Künstler, der Licht und seinen Zusammenhang mit Emotionen verarbeitet, ist Christopher Bauder. Zum 25. Jubiläum des Mauerfalls zum Beispiel, da hat er 8000 leuchtende Ballons auf Stelen entlang der ehemaligen Berliner Mauer montiert und sie dann auf Knopfdruck in die Luft schweben lassen. Oder seine Lichtinstallation Skalar ist ein Zyklus aus Freude, Trauer, Wut, Überraschung, Widerwillen, Vertrauen. Und mit der Installation Vektor im vergangenen Jahr hat Christopher Bauder den Gefühlen seiner eigenen Biografie nachgespürt. Alles zu sehen jetzt auch in seinem eigenen Museum Dark Matter. Also wer wäre besser, über das Erhebende von Ostern zu sprechen, das Leuchtende von Wiederauferstehung als Christopher Bauder? Also haben wir vor der Sendung telefoniert. Danke, dass Sie Zeit haben.
Ja, hallo.
Sie haben ja mit dieser Lichtinstallation Skalar, da gibt es einen Artikel drüber schon von 2018, als das beim CTM-Festival aufgeführt wurde, als Sie das aufgeführt haben, dass einige Besucher angefangen haben zu weinen. Andere wollten nicht mehr gehen. Sie machen also mit Licht Gefühle. Wie denn?
Ja, also wir versuchen natürlich, also nicht direkt jetzt Gefühle zu erzeugen, sondern im besten Falle den Gemütszustand zu verbessern, anzuregen, zu verändern. Eine Kombination aus Bewegung, Licht und Klang. Und wir versuchen eben durch die verschiedenen Kombinationen der verschiedenen Elemente, die wir in dem Raum haben, also wir haben da Spiegel, die man von der Decke runter bewegen kann, es gibt Lichtstrahlen, die darüber reflektiert werden. Man kann verschiedene Farben natürlich einstellen. Wir haben ganz unterschiedliche Art von Sound. Und durch die Kombination von all diesen Elementen versuchen wir eben, ja, Emotionen nachzuempfinden oder im besten Falle eben anzuregen.
Erfahrungen mit Licht haben wir, solange wir auf der Welt sind, und wissen also, wenn es grell und bläulich ist, dann ist es eher kalt. Je schummriger und rötlicher, desto wärmer. Aber was haben Sie denn dem Licht und dem Wissen um seine Wirkung in all den Jahren, dass Sie dieses Material schon bearbeiten, sonst noch abgerungen?
Ja, also es ist eben genau wie Sie sagen, dass man eben durch verschiedene Lichtarten oder Lichtzustände oder auch Helligkeiten, Gemütszustände verstärken oder abmildern kann. Und ja, das habe ich schon relativ früh gemerkt. Da habe ich eine Lichtinstallation im Centre Pompidou in Paris gemacht, eben auch als Show mit Musik. Und da hatten wir ganz abstrakte Bilder aus damals mit Heliumballons, auch mit Licht drin, gezeichnet. Und es haben tatsächlich Leute dann eben erkannt, dass wir da zum Beispiel ein Raumschiff hatten, was gelandet ist und dann die Aliens aussteigen und dann sich mit den Menschen anfreunden. Das war nur eine ganz abstrakte Story, die wir uns als Hintergrund ausgedacht hatten. Und das haben tatsächlich Leute erkannt. Und da haben wir eben gemerkt, dass man durch ganz abstrakte Kombinationen von Licht, Bewegung und Klang Erinnerungen abrufen kann bei Menschen. Also wir haben zum Beispiel jetzt in der neuen Show Skalar, da gibt es eine Szene, da sieht das aus wie die Sonne. Da ist natürlich keine Sonne, sondern das sind Scheinwerfer mit Spiegeln. Aber jeder hat eben so eine Assoziation, das sieht aus wie die Sonne. Und dadurch hat man dann eben positive, ja, Assoziationen, Bilder im Kopf, die man dann in dem Moment eben abruft.
Ja, wahrscheinlich, weil das so das most basic Informationsträgermaterial ist, ja auch für unser Gehirn durch die Augen, ist eben das Licht, oder?
Ja, genau. Also so würde ich das auch sehen. Also alles ohne Licht ist nichts. Also würden wir nichts sehen und es begleitet uns täglich und es hat eben auch allein schon in der Natur verschiedene Zustände. Dadurch kann man eben, wenn man das künstlich nachempfindet, ähnliche Gemütszustände, sage ich mal, erzeugen.
Was wollen Sie denn da noch verstehen und was wollen Sie noch schaffen?
Also mir geht es eigentlich auch gar nicht so sehr darum, das ist ja natürlich eine künstlerische Annäherung. Also ob man da jetzt das Gefühl Freude in der Szene, Freude empfindet und so weiter, das ist natürlich nur eine Assoziation, die ich versuche irgendwie hervorzurufen. Für mich ist es ganz wichtig, dass die Leute, wenn die reinkommen und wenn die rausgehen, dass die dann in einem anderen Zustand sind. Also wenn man da reinkommt, vielleicht ganz hektisch vom Alltag und dann ist man in dieser dunklen Halle und umfangen von Nebel und dann gibt es diese intensiven Lichterfahrungen da drin, dann verändert das einen im besten Falle etwas und dann denke ich, war es ein positives Erlebnis, wenn man eben aus dem Alltag, in dem man rein Gedanken, in dem man reingekommen ist, in anderen mit anderen Gedanken und Assoziationen wieder rauskommt aus der Ausstellung.
Sie haben ja alle Ihre Projekte selbst finanziert, keine öffentliche Förderung bekommen und haben ja sogar, was haben Sie mal im Interview gesagt, gegen so Museumssonntage mit freiem Eintritt. Sie sagen, Kunst müsse immer ihren Preis haben. Warum?
Ja, das finde ich wichtig, weil es ein Verständnis da sein muss. Kunst ist ja auch eine Arbeit. Also diese Kunst zu kreieren und auszustellen, das ist ja meine Arbeit. Und für seine Arbeit muss man ja auch entlohnt werden. Man muss ja auch von irgendwas Essen kaufen. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass Menschen eben verstehen, dass Kunst nicht nur ein Freizeitvergnügen ist, sondern dahinter steht ja auch jemand, der sich diese Arbeit, diese Mühe gemacht hat, dieses Erlebnis oder dieses Kunstwerk zu erschaffen. Und der muss ja von irgendwas leben. Und in meinem Fall bin ich ja auch nicht alleine. Das ist ja eine riesige Teamarbeit, die da dahinter steht mit meinen ganzen vielen Kollegen, die daran mitarbeiten. Und das kostet natürlich Geld. Und deswegen finde ich das wichtig, auch zum Beispiel in Museen, dass die Menschen eben verstehen, so ein Eintritt in so einem in öffentlichen Museum ist ja auch wiederum subventioniert. Also das kostet ja auch Geld, was irgendwo herkommt. Also ich finde das wichtig, dass eben das verstanden wird, dass Kunst eben auch Arbeit ist und ja auch ein Einkommen erzeugen muss.
Sie verkaufen ja nicht Ihre Kunst, ne? Weil Ihre Kunst hat ja eigentlich keinen Preis. Sie veranstalten die und das Erleben bezahlt der Mensch, der da reingeht.
Genau, das war mir von Anfang an eigentlich ganz wichtig. Also meine Kunst ist nicht zum Sammeln oder für einen Käufer gemacht, der sich das dann zu Hause installieren würde, sondern meine Kunst ist für jedermann und meine Kunst ist die Erfahrung an sich, darum geht es. Und man bezahlt dann sozusagen für die Erfahrung der Kunst und nicht für das Kunstwerk selbst. Also das unterscheidet das so ein bisschen vom traditionellen Kunstmarkt und wie Kunst bisher begriffen wurde.
Sie sind ja sehr verbunden mit Berlin und bauen ja auch hier mit Absicht zum Beispiel sowas wie Dark Matter auf. Und Berlin hat ja gerade durch die Bank Kulturförderung gekürzt. Betrifft Sie ja nicht, weil Sie ja selber finanzieren. Aber was für eine Kulturpolitik würden Sie sich für eine Stadt wie Berlin wünschen?
Also ich fand, dass es bisher eigentlich ganz gut gelaufen ist, so wie es lief. Also die Kunst in Berlin ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, aus dem ich auch hergekommen bin. Ich habe hier auch Kunst studiert an der Universität der Künste. Und es gab eben immer sehr viel Freiraum und Möglichkeiten für Künstler, günstig zu leben, günstig Ateliers zu haben, günstig auszustellen. Es wurde gut unterstützt, finde ich, auch von der Stadt und von der Politik. Und ja, die Zeiten ändern sich halt und dadurch ist dann nicht mehr ganz so viel Geld da. Aber es heißt ja nicht, dass es keine Kulturförderung mehr gibt. Es gibt ja immer noch extrem viel Kulturförderung. Wenn man das mit USA vergleicht oder anderen Ländern, zum Beispiel England oder so, das ist ja ein riesiger Unterschied in der Dimension. Also es wird ja immer noch wahnsinnig viel getan, trotz der Kürzung.
Lassen Sie uns zum Ende noch mal auf Ostern zurückbiegen, auf das Spirituelle und Transzendente. Das Licht am Ende des Tunnels, von dem ja Menschen mit Nahtoderfahrung berichten. Ist das auch ein Thema für Sie, also in diesem Sinne und mit dieser Helligkeit? Und glauben Sie, dass Jesus das gesehen hat?
Also mich würde es ja natürlich als Lichtkünstler freuen, wenn am Ende meines Lebens dann ein großes Licht am Ende von einem Tunnel stehen würde. Das wäre eine wunderbare Erfahrung, die ich sehr, sehr gerne machen würde. Deswegen hoffe ich, dass da was dran ist auf jeden Fall. Und es ist natürlich, also viele dieser Geschichten, die wir kennen auch aus der Bibel oder Erscheinungen, die haben immer eine Aura oder es hat irgendwas mit Licht zu tun. Und ich glaube, das ist einfach, weil Menschen eine sehr positive Assoziation zum Beispiel einfach mit dem Sonnenlicht haben. Und ja, ich fände es toll, wenn da am Ende so Licht stehen würde, am Ende von allem.
Und glauben Sie, Jesus hat das gesehen, als er gekreuzigt wurde?
Ich hoffe, dass immerhin am Ende ein schönes Licht war, weil die Story an sich ist ja ziemlich brutal. Ja.
Verstehen Sie diese Story? Also verstehen Sie Jesus und das Mysterium? Weil ich muss zugeben, ich habe das mein ganzes Leben lang nicht so richtig begriffen.
Also um ehrlich zu sein, ich liebe Geschichten. Ich fand das als Kind schon extrem faszinierend. Also die ganzen Storys aus der Bibel, aus den verschiedenen Testamenten, was sich Menschen oder wer auch immer, wo es herkommt, diese Geschichten ausgedacht haben, ist faszinierend. Aber welcher Gehalt da dahinter steckt, das kann ich auch nicht beurteilen.
Vielen Dank. und alles Gute danke. Mit dem Licht.
Ja, danke schön. Danke. Tschüss.
Gerade vor der Sendung spreche ich mit einem Kollegen über die Verwahrlosung der Stadt und die Verantwortungslosigkeit von Nachbarinnen und Nachbarn. Haben wir so richtig abgerantet, macht wirklich schlechte Laune und das wollen wir nicht. Deswegen erzählen wir hier im Deutschlandfunk Kultur auch andere Geschichten in
Fazit.
Klappt doch, Geschichten vom Gelingen.
In Zeitz hat nämlich ein Raum das Gefühl in und für die Stadt verändert. Zeitz liegt im Süden von Sachsen, hat grob 30.000 EinwohnerInnen und einen Ort, an dem sich die Zeitzer treffen können. Mehr darüber von Niklas Ottersbach.
Direkt in der zentralen Einkaufsstraße von Zeitz liegt es, das Stadtlabor. Hinter einer Glastür steht eine lange Kaffeetafel. Hier werden gerade Gurken und Tomaten gegessen und dabei Ostereier bemalt. Und natürlich erzählt. Einmal die Woche findet im Stadtlabor ein Begegnungscafé statt. Rund 20 Leute sind gekommen. Günther Jäger, 77, mit Trainingsjacke und schwarzem Herrenhandtäschchen, ist Stammgast im Stadtlabor.
Das ist gut, weil sonst gibt es ja kaum noch irgendwas. Also ist irgendwie einmal. Ich wüsste, jetzt geht's wieder, wo ich das. Und darum habe ich mir das so auserkoren. So. Weil manchmal sind auch mal. Hier zum Beispiel der Lutz, hier ist ein Maler, aber da malt er ganz anders. Ja. Dann tauschen wir uns manchmal aus. Ja.
Günther Jäger ist nicht nur Freizeitmaler, sondern auch ein Kraftmeier. Zwischendurch holt er einen 15 cm Stahlnagel raus und verbiegt ihn mit der bloßen Hand.
Stahlnagel. Ich krieg noch mehr zusammen.
Neben Rentnern wie Günther Jäger kommen auch junge Leute, Ukrainer, die Deutsch lernen wollen. Oder die Zeitzerin Jamie Lee, 21 Jahre alt. Sie ist zum ersten Mal hier.
Das ist halt das Schöne hier. So, das ist eine ordentliche Gesellschaft. So nicht wie draußen im Park, wo es halt unordentlich ist und getrunken wird. Und dann halt immer eskaliert oder so.
Begegnungscafés, Spieleabende, Lesungen. Das Stadtlabor ist ein Ort für Kultur, für Ehrenamt und Bürgerbeteiligung, sagt Sandy Wegnershausen, eine der ehrenamtlichen Organisatorinnen des Vereins.
Das heißt, ich habe einen Verein, möchte hier einfach mal eine Vereinssitzung machen, weil ich jetzt keinen dauerhaften Raum dafür habe. Oder ich habe selber eine Idee, die ich gerne umsetzen möchte und brauche dafür einfach nur einen Raum, der mich im Grunde genommen nichts kostet. Ja, und das ist letztendlich das Stadtlabor.
Bis auf die Raummiete, die über ein Projekt der Uni Leipzig finanziert wird, läuft im Stadtlabor Zeitz alles ehrenamtlich. Die 44-jährige Sandy Wegnershausen arbeitet als Personaldisponentin. Sie engagiert sich nach Feierabend und hat das Gefühl, es tut sich was in Zeitz.
Also man merkt einfach tatsächlich, dass es funktioniert. Man braucht ein bisschen einen langen Atem, es geht nicht von jetzt auf gleich, aber das sind dann wirklich so kleine Dinge, die funktionieren. Also erstmal bilden sich Freundschaften.
In einer Stadt, die jahrzehntelang von Abwanderung geprägt war, ist das keine Kleinigkeit. Und neben den niedrigschwelligen Begegnungsorten soll im Stadtlabor auch eine Debatte entstehen. Zum Beispiel übers Ostdeutschsein. Sandy Wegnershausen macht Anfang Mai einen Graffiti-Workshop mit Jugendlichen und will genau darüber reden. Aufs Thema gekommen ist die Zeitzerin über ein Graffiti an einem zu betonierten Platz in der Innenstadt.
Und dann hat doch dort jemand dran geschrieben, offensichtlich jemand Junges, offensichtlich vielleicht sogar jemand Weibliches, Ossis for Life und Ostdeutschland. Und da habe ich gedacht, also dann ist es ja auch wahrscheinlich bei den jungen Leuten in irgendeiner Art und Weise relevant, das Thema Ostdeutsch. Hintergrund ist auch, das so ein bisschen positiver zu besetzen, weil es ja auch in eine falsche Richtung geht, wenn die jungen Rechtsextremisten Ostdeutschland, Ostdeutschland skandieren.
Es sind also auch die ganz großen Identitätsthemen, die im Stadtlabor Zeitz besprochen werden, dass ein Ort für alle sein will. Künstlerinnen und Künstler kommen inzwischen nach Zeitz, weil ihnen das nahe Leipzig zu teuer und zu schick geworden ist. Trotz des reichen kulturellen Angebots dort. In Zeitz ist es dagegen etwas rauer. Es gibt mehr Freiräume und günstige Mieten mitten im Zentrum, wovon auch das Stadtlabor profitiert. Sandy Wegnershausen hofft, dass sich das Stadtlabor irgendwann auch mal ohne die Langzeitförderung der Uni Leipzig trägt. Dafür bräuchte es Sponsoren und projektbezogene Fördermittel. Eins sei aber klar, auch in Zukunft soll der Eintritt kostenlos bleiben.
Ich glaube, das Stadtlabor ist dann dafür eben auch da, dass es so niedrigschwellig ist, dass es dann eben auch für Menschen ist, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in die Stadtbibliothek zu einer Lesung gehen oder nicht ins Museum, einfach weil da eine Hürde ist, ne? Und deswegen halt auch wirklich kostenlos, um auch Menschen zu erreichen, die nicht die finanziellen Mittel haben.
Niklas Ottersbach über das Stadtlabor in Zeitz. Und morgen kommt die nächste Folge von Klapp doch, dann geht es um das Projekt Weiterschreiben, ein Portal für Literatur aus Krisen und Kriegsgebieten. Wiederauferstehung ist das Thema dieser Tage, irgendwo zwischen vergänglich und Unsterblichkeit. Und für den ewigen Teil dieser beiden Pole steht ein Material wie kein anderes, Kunststoff, Plastik. Und da wiederum passt es gut für ein Radio mit dem Wort Kultur im Titel, das die italienische Möbeldesignfirma Cartell im vergangenen Jahr 75 Jahre alt geworden ist. Sie kennen sicher diesen Stuhl mit runder Rücken und barock geschwungener Armlehne, ganz durchsichtig aus Kunststoff, den hat sich Philipp Stark 2003 als Ghost Louis für Cartell ausgedacht und damit ein neues Designkapitel aufgeschlagen für diese Firma, die der Chemiker Giulio Castelli gegründet und für den später auch seine Frau Anna designt hat. Zum Beispiel dieses runde Schubladentürmchen mit den Schiebetüren in Weiß, Orange oder Grün. In den 60ern hat Castell den ersten Stuhl komplett aus Kunststoff hergestellt. Über Plastik als Designstoff, als Inbegriff für die Konsumgesellschaft und als Problem in Form von Mikroplastik habe ich vor der Sendung gesprochen mit Wolfgang Schepers. Er ist der ehrenamtliche Präsident und Geschäftsführer des Deutschen Kunststoffmuseums. Das kann man auf Wanderausstellungen und vor allem auch online besuchen und sich da Plastik-Icons und ihre Geschichte ansehen. Oder man verabredet sich auf Anmeldung im Depot. Hallo Herr Schepers, schön, dass Sie Zeit haben.
Ja, gerne.
Bleiben wir doch mal an dieser Schwelle von vergänglich und Unsterblichkeit. Wie gut altern denn Plastikmöbel?
Unsere Sammlung beginnt ja bereits im späten 19. Jahrhundert mit den Zelluloid-Objekten, geht dann über das Bakelit bis hin, das ja jeder kennt, 1907 erfunden, bis hin zu den modernen Kunststoffen, die Sie beispielsweise mit dem Stuhl von Philipp Stark, mit Polycarbonat eben erwähnt haben. Und diese Kunststoffe haben doch eine erhebliche Lebensdauer. Wir wissen natürlich, dass diese sogenannten Weichmacher sich dann irgendwann mal verflüchtigen und dann Kunststoff auch brüchig werden kann. Aber wir haben in unserer Sammlung mit über 20.000 Objekten also keine Patienten, muss ich sagen, sondern die Objekte, die eben einen Zeitraum von über 100 Jahren eben abdecken, sind eigentlich alle in guter Verfassung, ausgenommen diese frühen Zelluloid-Objekte, wo ja mit Zellulose gearbeitet wurde und noch nicht vollsynthetisch wie beim Bakelit.
Popkulturell wird man wahrscheinlich so die 50er, 60er Jahre, also die Nachkriegszeit, als die Zeit für Plastik, als diesen Aufbruch irgendwie verstehen. Und dann kamen natürlich solche Firmen wie Cartell, aber auch der Pantone oder der Eames-Chair von Vitra. Wofür standen diese Möbel?
Also diese Möbel stehen auf jeden Fall für Fortschrittlichkeit. Sie sagen das ganz richtig. Also die 60er Jahre war die Hochzeit eigentlich der Kunststoffbegeisterung. Der Designer hat Plastik als, wie ich immer sage, als plastisches Material begriffen. Also plötzlich waren Dinge möglich, die vorher so nicht möglich waren. Auch durch das Verfahren eben des Spritzgießens konnte man eben wirklich größere Teile relativ schnell und unkompliziert herstellen. Und das hat eben diese Euphorie auch unter den Designern ausgemacht. Die Versuche von Charles Eames sind noch relativ kunsthandwerklich, würde ich fast sagen, verlaufen, insofern als man erst sich ein Modell machen musste, über das dann solche Matten gelegt wurden, die dann mit einem Kunststoff versehen wurden. Das war noch kein Spritzguss, erst mit dem Spritzguss. Da ist dann wirklich auch eine große Stückzahl zu günstigen Bedingungen möglich. Man darf nicht vergessen, dass der Kunststoff schon mal sehr stark, ich sag mal, in der Diskussion war, vorsichtig formuliert, oder auf dem Rückzug war. Und das war 1972. Mancher wird sich noch erinnern, dass wir da die autofreien Sonntage hatten. Das war ja herrlich, als man auf den Straßen spazieren gehen konnte.
Wegen der Ölkrise?
Weil die sogenannte Ölkrise stattfand und damit auch der Kunststoff plötzlich also ganz schlecht angesehen war, weil der ja auch nun leider oder eben doch Öl brauchte, um überhaupt hergestellt zu werden.
Naja, eben, genau, weil die Geschichte von Plastik ja vor allem die Geschichte eigentlich der Propaganda der Ölindustrie ist, weil ja die Ölindustrie mit Macht dieses Ölabfallprodukt Plastik auf den Markt gedrückt hat und auch in den Verantwortungsbereich von Konsumentinnen und Konsumenten, weil in den 50er Jahren zum Beispiel mit den Wegwerfverpackungen die Konsumgesellschaft dann ja nochmal ganz neu angeschoben worden ist. Und eigentlich wissen wir auch schon, seitdem, also schon ziemlich früh, haben Wissenschaftler gesagt, So richtig abbaubar ist das nicht. Und dann haben wir gelernt, später dann, wie schädlich und wie omnipräsent Mikroplastik aus Tüten und Joghurtbechern, aber auch Mikrofasern aus Polyesterkleidung sind. Wie gut ist es denn gelaufen in der Geschichte vom Plastik, die sich das ausgedacht haben, die das vermarktet haben, zur Verantwortung zu ziehen?
Ich sehe das ja ein bisschen, also von der anderen Seite her, man muss davon ausgehen, dass da sehr viele ernsthafte Wissenschaftler geforscht haben. Also wenn wir, ich will jetzt nicht die ganze Latte der diversen Kunststoffe hier nochmal vorlesen, aber in der Zeit um 1930 ging es ja los mit Plexiglas. Allerdings zum Beispiel waren die Kanzeln, der Flugzeugkanzeln, der Stuka-Bomber, die waren schon aus Plexiglas. Also da war es tatsächlich sogar ein kriegswichtiges Material. Also es sind dann Bedingungen, die von außen kommen. Aber wir erinnern uns ja alle an Nylonstrümpfe zum Beispiel. Und das war immer natürlich bezogen letztlich dann auf Anwendung. Also Nylon, jetzt fällt mir gerade wieder der Krieg leider ein, aber die Fallschirme der Amerikaner waren aus Nylon und die der Deutschen waren aus Perlon, weil man parallel etwas Ähnliches entwickelt hatte. Also wenn man Kunststoff wegließe, dann würde hier einiges, glaube ich, zusammenstürzen. Also das ist ein wichtiger Werkstoff in den vielfältigen Varianten, der eben zum alltäglichen Leben und auch zur Erleichterung des alltäglichen Lebens beiträgt. Also ich verweise nur auf den Bereich der Medizin zum Beispiel. Künstliche Herzklappen und ähnliche Dinge sind auch aus Kunststoff. Ja,
ja, nur dass wir jetzt zum Beispiel spätestens seit der Pandemie gemerkt haben, dass man nicht mehr alles, dass man nicht mehr jeden Becher aus Plastik haben muss, dass man nicht jedes Obst irgendwie.
Absolut.
Genau. Und ich meine vor allem diese Verpackungen. Also das ist, was, glaube ich, die Ölindustrie tatsächlich in den Markt gedrückt hat, weil sie gesagt hat, hier, guck mal, das ist ganz leicht, das kann man auch wegschmeißen. Ja. Und dazu gibt es ja Alternativen. Und das meine ich eigentlich mit der Verantwortung, vor allem dafür.
Nein, das verstehe ich sehr, sehr gut. Und die Statistik zeigt ja auch, dass der Verbrauch von Kunststoffen hier bei uns an erster Stelle durch Verpackung eben zustande kommt. Dann kommt erst das, ich sag mal, das Bauen, ja, und so weiter. Und also Verpackung steht an erster Stelle. Und da bin ich auch ganz bei Ihnen. Sie erinnern sich vielleicht auch noch, gibt es inzwischen ja schon nicht mehr die Schlangengurken, die dann nochmal in der Plastikhülle waren. Wenn Sie dann natürlich mit Leuten aus der Industrie reden, dann wird immer angeführt, ja, aber durch diese Verpackung halten sich die Sachen wiederum länger. Also da sind wir natürlich irgendwann auch bei diesem ganzen Thema der Ökobilanz. Das andere Stichwort ist natürlich Mikroplastik. Da sind wir aber, glaube ich, schon so weit, dass die Kosmetikindustrie inzwischen von sich aus natürlich gemerkt hat, dass das nicht der richtige Weg ist und man zumindest damit wirbt, dass also Kosmetika oder weniger mit Mikroplastik arbeiten.
Jetzt haben wir über Kunststoff als Gebrauchsgegenstand gesprochen. Das ist ja dem Design ja auch immanent. Aber reden wir doch mal über Kunststoff als Kunststoff. Was hat denn Plastik in der bildenden Kunst verändert oder gebracht? Das ist wahrscheinlich also, alles im Zusammenhang mit Farben, oder?
Ja, natürlich, klar. Ich meine, dass Farben natürlich auf Kunststoffbasis, also Acrylfarben natürlich auf Kunststoffbasis hergestellt werden, ist klar. Wir haben auch mal vor längerer Zeit eine Ausstellung gemacht, Kunst aus Kunststoff. Da wird man immer wieder Dinge finden, bei denen Künstler eben dieses Material verwendet haben. Aber ich denke, das ist nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist ja immer für den Künstler, was er machen, was er sagen, was er ausdrücken will. Und dann wählt er sich sein Material. Da hat der Kunststoff keine, jetzt sagen wir mal, herausragende Bedeutung, sondern ist genauso wie jeder andere Werkstoff, aus dem man Kunst machen kann.
Jetzt habe ich ja am Anfang, also in der Moderation gesagt, dass Kunststoff auf dem einen Pol zwischen Vergänglichkeit und Unsterblichkeit steht, also dem unvergänglichen, unsterblichen Teil. Stimmt das denn überhaupt? Also weil die Ölvorkommen auf der Erde ja zu Ende gehen, heißt das, dass es irgendwann möglicherweise auch kein Plastik mehr geben kann?
Ja, wir haben doch jetzt gesprochen über Recycling und alles, was damit zusammenhängt und Kreislaufwirtschaft. Und das andere große Thema sind natürlich die Biokunststoffe oder die biobasierten Kunststoffe. Und da wird ja auch dran gearbeitet, die gibt es ja zum Teil schon, aus Stärke. Ja, also das kann Zucker sein, also sagen wir mal Rübenzucker, das können Stärke von Kartoffeln, das kann Casein übrigens sein. Hat man ganz früher übrigens auch schon gemacht, schon vor 1900 hat man Casein-Kunststoff in Anführungszeichen hergestellt. Und wir werden auch als Kunststoffmuseum auf der Kunststoffmesse im Herbst in Düsseldorf mal alle diese Materialien, also wie eben Zelluloid, was aus Zellulose besteht, Casein-Kunststoffe, die wir natürlich auch haben, zum Beispiel in Form von Schmuckstücken und so weiter. Und alle diese Dinge werden wir mal raussuchen und werden die mal vorstellen, dass man sich daran erinnert, dass es sowas schon gab und dass man in diese Richtung eben unbedingt weiterarbeiten und weiterdenken muss, indem man eben erneuerbare Rohstoffe nimmt, um Kunststoff herzustellen und um eben nicht mehr auf das Öl zurückgreifen zu müssen. Also da passiert auch einiges. Ja.
Aber einer der ersten ist immer noch auch der schönste Kunststoff, Bakelit, oder? Finden Sie nicht?
Ja, das ist so interessant. Also wir kriegen ja ganz viele Angebote und Anfragen, Leute, die uns ihre Sammlung schenken wollen. Und immer wieder ist es eben Bakelit dabei. Also das ist ja der erste, wie gesagt, vollsynthetische Kunststoff, der aber dann in dieser Farbigkeit ja meistens, ich sag jetzt mal, erdige Töne hat, marmorieren oder Marmoreffekt in Braun und seltener mal, es gibt das auch in Rot, aber seltener mal in Rot. Und das scheinen die Leute sehr, sehr zu lieben, weil es, und da geht es natürlich jetzt wieder so ein anderer Begriff, auch designtheoretisch, aber da geht es natürlich um Wertigkeit. Also welcher Werkstoff, welches Objekt signalisiert Wertigkeit? Und das macht natürlich Bakelit besonders, wenn ich eine Schale, ein Gefäß oder irgendwas habe, das eben in diesem schweren, dunklen Braun daherkommt, dann macht das natürlich mehr her als so eine, sagen wir mal, so eine, weiß ich, Polypropylen-Becherchen, was ganz dünn ist und sofort umfällt und einfach nicht mehr diese Anmutung hat von Solidität.
Ja, ja, auch nicht den Klang. Also wenn man mit den Nägeln gegen Bakelit geht, das dann klirrt das so schön. Und bei so einem Plastikbecherchen ist es überhaupt nicht.
Ja, ist wohl wahr. Das stimmt.
Vielen Dank, Herr Schepers.
Ja, bitte.
Alles Gute und frohe Ostern.
Ja, danke ebenso.
Ja. Vom Kunststoffmuseum, das es online, im Depot oder auf Wanderausstellungen zu besichtigen gibt, zu einer Sammlung, die noch gar keine Form gefunden hat. Die Privatsammlung des Schweizer Immobilienunternehmers Bruno Stefanini. Und in einem Artikel, den ich gelesen habe, auf der Suche nach Informationen für diese Anmoderation, habe ich heute schon ein Osterei gefunden. Ein neues Wort, einen Begriff, den ich noch nicht kannte. Der Artikel beschreibt diese in verschiedenen Kellern und Wohnobjekten gelagerte, riesengroße und ganz disparate Sammlung mit über 100.000 Objekten. Und da tauchte der Begriff Kontaktikone auf. In der Frage, ob die von ihm gesammelten Kontaktikonen überhaupt echt seien. Die Turnschuhe der österreichischen Kaiserin Sissi, die Stefanini da hat, oder der Schreibtisch, auf dem John F. Kennedy den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben haben soll. Kontaktikonen sind Gegenstände, die mit der Zeitgeschichte in Berührung gekommen sind. Der Schreibtisch ist wohl echt. Ob Sissi in den Turnschuhen oder im Nachthemd gelaufen ist, das lässt sich schwer nachprüfen. Schwer ist insgesamt die Entscheidung, was mit der Hinterlassenschaft von Bruno Stefanini passieren soll. Katrin Hondl war mit im Keller.
Wir sind ganz unten im Sulzer Hochhaus, dem höchsten Gebäude von Winterthur in der Schweiz. Drittes Untergeschoss, Neonlicht, Betonwände.
Im dritten Untergeschoss sind rund 10% der Sammlung von Bruno Stefanini, also der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte.
Severin Rueck ist Historiker. Er leitet die Sammlung von insgesamt 100.000 Objekten, die Bruno Stefanini bis zu seinem Tod 2018 zusammengetragen hat.
Man muss sich vorstellen, es ist eine Sammlung, die ist so 10.000 Jahre europäische Kulturgeschichte. Und da haben wir High and Low Culture.
Was das heißt, zeigt sich, als der Sammlungsleiter im Hochhauskeller den ersten Lagerraum aufschließt. Schummrig beleuchtet von den Neonröhren an der Decke sitzt da ein dicker, Buddha-ähnlicher Orang-Utan, umgeben von Napoleon III., nackten, eng umschlungenen Liebespaaren, einer monumentalen japanischen Geisha und vielen weiteren Figuren aus Bronze, Marmor, Stein oder Eisen.
Skulpturen aller Art. Es ist wirklich die ganze Bandbreite von sakralen Skulpturen, von Alltagsgegenständen, von Bauelementen hin zu springenden Delfinen da hinten. Also wirklich von sakralen Skulpturen bis zu leicht schlechtem Geschmack findet sich hier alles.
Bruno Stefanini, Sohn italienischer Einwanderer, der in der Schweiz mit Immobiliengeschäften reich geworden war, war ein unersättlicher Sammler. Er kaufte Werke bekannter Künstler wie Giacometti, Hodler, Böcklin oder Segantini, die heute zum Teil als Leihgaben in Museen hängen, und eben auch sonst so ziemlich alles, wie sich beim Rundgang durch den Winterthurer Hochhauskeller zeigt.
Da haben wir Kachelöfen, da hat es Deckenleuchten. Wir haben, glaube ich, über 90 Priestergewänder, wir haben, glaube ich, rund 900 Kleider. und wahrscheinlich eine der größten Bananenkistensammlungen der Schweiz.
Denn der leidenschaftliche Sammler Stefanini war ein Messi. Er ging nicht gut mit seinen Schätzen um. Bis zu seinem Tod hortete er sie wild durcheinander oder eben in Bananenkisten im Hochhauskeller und anderen Räumen seines Immobilienimperiums, zu dem auch 4 Schlösser gehörten. Eine Erklärung für die Nachlässigkeit hat auch Sammlungsleiter Rüegg nicht.
Nee, weiß ich nicht, kann ich wirklich nicht beantworten. Wir waren einfach froh, dass wir, und das muss man Bruno Stefanini lassen, dass wir die Ressourcen hatten, das im Nachgang besser zu machen.
Schon zu Lebzeiten gründete Stefanini die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, kurz SKKG, die sich aus den Mieteinnahmen seiner Immobilien finanziert. Seit Jahren sind nun Severin Rüegg und sein Team dabei, die Sammlung zu sichten, zu säubern und zu katalogisieren. Die Herkunft vieler Objekte muss geklärt werden. Eine von der Stiftung beauftragte unabhängige Provenienzforschungskommission verdächtigt bereits 3 Gemälde von Hodler, Böcklin und Segantini als NS-Raubkunst und prüft, ob es Ansprüche von Erben der früheren Besitzer gibt. Bei anderen Dingen geht es darum herauszufinden, ob sie tatsächlich den historischen Mehrwert haben, den Bruno Stefanini beim Kauf zu erwerben glaubte. Keine Zweifel gibt es da bei einem Schreibtisch von John F. Kennedy.
Auf dem der Atomsperrvertrag unterzeichnet wurde. Da muss man sagen, da hat er ein gutes Schnäppchen gemacht.
Aber wie ist es mit dem angeblichen Nachthemd von Sissi? Hat darin jemals tatsächlich die österreichische Kaiserin geschlafen? Oder was ist mit diesem Stock hier?
Ist das jetzt einfach ein Spazierstock oder ist das der Spazierstock von Nietzsche?
Also ist der Stock irgendwie philosophisch oder banal?
Es ist ein Spazierstock, aber halt von Nietzsche.
Aber von Nietzsche, genau.
Die ganz große Frage aber, die sich den Nachlassverwaltern von Bruno Stefanini stellt, ist die: Was ist die Zukunft dieser Wunderkammer?
Wo liegt das Potenzial dieser Objekte? Also das sind sicher Fragen, die einfach leider nicht so trivial sind. Und da werden wir in den nächsten Jahren uns stark damit beschäftigen, was ist eigentlich der Kern der Sammlung und wie gehen wir damit um?
Traditionen sind ja auch dafür da, Gesellschaften zusammenzuhalten, Identität zu stiften, ist beim Ostereierfräsen in Kroatien auch so. Aber einem Ostereierfräser hilft diese Tradition auch bei mehr. Oliver Schosch hat ihn porträtiert.
Leštakovec, ein kleines Dorf in der Nähe von Varaždin im Norden Kroatiens. Die Werkstatt ist in einem winzigen Raum, der vom Wohnzimmer abgeht, im Haus des 56-jährigen Ivica Vugrinec. Das Gerät, das er in der Hand hält, sieht ein bisschen aus wie ein Bohrer beim Zahnarzt. Doch er bearbeitet ein ausgeblasenes Gänseei und fräst kleine runde Löcher in die Schale. Die Löcher haben verschiedene Größen, sodass ein interessantes Muster entsteht. Vugrinec sagt, dass er 2 Tage an diesem Ei arbeitet. In einer Vitrine stehen Dutzende Eier verschiedener Größen. Hühnereier, Gänseeier, Wachteleier und auch ein Straußenei. Alle haben kunstvolle Muster in ihrer Schale aus runden, dreieckigen oder rautenförmigen Löchern. Bei manchen hat er auch Schlangenlinien in die Schalen gefräst. Schwer zu glauben, dass die Eierschalen nicht zerbrechen. Doch, das tun sie manchmal, erzählt Ivica Vugrinec. Leider kommt es vor, dass viele Stunden Arbeit umsonst waren. Denn ein Ei zerbricht ja nie, wenn man anfängt zu fräsen, sondern ganz am Ende. Am besten ist es, nachts zu arbeiten, wenn der Körper und die Hände ruhiger werden. Ich muss das jeden Tag machen. Das ist meine Therapie. Dann brauche ich keine Medikamente, um funktionieren zu können. Ivica Vugrinec hat ein schweres Schicksal erlitten. Er ist Vollinvalide. Er sitzt zum Teil im Rollstuhl, zum Teil kann er mit seinen Prothesen und mit Krücken laufen. 1991 wurde er im Kroatienkrieg durch einen Panzerbeschuss schwer verwundet. Ich hatte 33 Operationen wegen des Krieges. Ich habe keine Beine und keine Hüften mehr. An meinen Nieren hatte ich Durchschüsse. Das sind Kriegstraumata, die ich als junger 20-jähriger Mann erlebt habe. 1991, als der Unabhängigkeitskrieg in Kroatien begann, war Ivica Vugrinec Oberst bei der kroatischen Polizei und für die Verteidigung mehrerer kroatischer Städte eingesetzt. Die damalige jugoslawische Volksarmee und serbische Milizen hatten die kroatische Stadt Vukovar ganz im Osten an der serbischen Grenze bombardiert und zum großen Teil zerstört. Dort geriet Ivica Vugrinec in ein heftiges Gefecht, das sein Leben schlagartig verändern sollte.
Wir
hatten zwei gepanzerte Fahrzeuge, eines davon habe ich gefahren. Aber sie waren nicht stark genug gegen Panzerbeschuss. Meine Kameraden waren im Gefecht näher dran und völlig unterlegen und ich habe dann nur eine Möglichkeit gesehen, sie zu retten. Ich bin mit meinem Fahrzeug auf die Panzer zugefahren, um sie abzulenken. Und ich bin heute noch stolz, dass das geklappt hat. Mein Fahrzeug wurde aber zweimal beschossen und es war ein Wunder, dass ich überlebt habe. Ich habe lange um mein Leben gekämpft, aber ich sehe das Ganze als Gottes Willen an, dass es so gekommen ist. Ivica Vugrinec versucht heute, ein aktives Leben zu leben, um mit seiner Vergangenheit klarzukommen. Und er sagt, dass ihm das gelingt. Neben seiner Werkstatt fürs Eierfräsen hat er auch eine kleine Tischtennishalle neben seinem Haus. Und er macht noch Tontaubenschießen. Im Rollstuhl-Tischtennis ist Vugrinec zehnfacher kroatischer Meister. Besonders wegen meines Handicaps und meiner Invalidität bedeutet mir der Sport sehr viel. Meine Kinder sind auch erfolgreiche Sportler. Die Familie, die Kunst und der Sport, das ist für mich ein aktives Leben. Das Kunsthandwerk ist Konzentration und Beruhigung. Ich mache das gar nicht mal, um davon zu leben. Die meisten Eier kommen in Ausstellungen oder ich verschenke sie, vor allem jetzt zu Ostern. Und der Sport ist für mich ein Spiegelbild des Lebens. Mal läuft's, mal läuft's nicht, mal gewinnst du, mal verlierst
du.
Oliver Schosch über einen besonderen Ostereierfräser in Kroatien. Ein aktives Leben führen, rät der. Und das ist vielleicht nicht unbedingt Zeitungen lesen, das hat ihn Tobias Wenzel also schon mal prophylaktisch abgenommen mit der Kulturpresseschau von morgen.
Ostern, o kostbare, rare Tage des Durchatmens und Quatschmachens, denn der unchristliche Osterhase ist ja selbst ein disziplinloser Geselle, der Eier abwirft, schreibt Judith von Sternburg in der Frankfurter Rundschau. Der Osterhase hat keine Rute und keine Moral, und er verlangt nicht, dass ihm jemand ein Gedicht aufsagt. Um Moral geht es dafür an anderer Stelle in den letzten Feuilletons vor Ostern mit weiteren Artikeln zur NSDAP-Mitgliedschaft des Suhrkamp-Verlegers Siegfried Unselt. Im Tagesspiegel schreibt Gerrit Bartels, die Debatte drehe sich gerade eine Windung weiter. Damit meint er, dass viele Journalisten nicht von einem Fall Unselt, also einem Skandal, im Sinne der Zeit sprechen wollen. So wirft die Zeit all denen, die dem nicht so recht nachkommen wollen, Verharmlosung vor, gar eine Abwehrhaltung, schreibt Bartels über die Kollegen von der Zeit. In großen Lettern steht über dem Text »Also eine Lappalie«, als habe es nicht überall lange Reaktionen auf die Entdeckung von Unselts Mitgliedschaft gegeben, als gäbe es nicht weiterhin Reaktionen, nur waren und sind diese nicht in dem alarmierenden Sinn, wie die Zeit das nach ihrer großen Aufmachung gern gehabt hätte. In diesem Sinne dürfte auch Nils Minkmars Artikel in der Süddeutschen eine Enttäuschung für die Zeitredaktion sein. »Ein bisschen NSDAP«, lautet die Titelzeile, und der Untertitel? Die Akten zur kurzen Parteimitgliedschaft des Suhrkamp-Verlegers Siegfried Unselt erzählen die völlig normale Geschichte einer deutschen Familie in bösen Jahren. Unselt hat nachweislich seine NSDAP-Mitgliedschaft in einem Fragebogen bei der Anmeldung zum Studium in Tübingen verschwiegen. Minkmar findet die Beschäftigung mit dem jungen Studenten Unselt als Fallstudie des deutschen Kleinbürgertums durchaus interessant. Warum verfiel man den Nazis, fragt Minkmar in der SZ. Heutige Bundesbürger urteilen oft mit erheblichem Hochmut, aber sie haben dazu keinen Grund. Eine rechtsradikale Partei sitzt in feister Größe im Bundestag und in den Länderparlamenten. Und auch wer dazu nicht mittat, wird sich mal fragen lassen müssen, was hast du getan, um es zu verhindern? Einer uralten Frage geht Markus Bennemann in der Frankfurter Allgemeinen auf den Grund. Was war zuerst da, Huhn oder Ei? Wenn man die Evolution betrachte, stelle sich die Frage nach dem Ei schon früher, nur eben nicht im Zusammenhang mit dem Huhn. Sie könnte nicht nur Echse oder Ei, sondern auch Dino oder Ei lauten, schreibt Bennemann. Aus den ersten eidechsenartigen Tieren seien nämlich vor rund 230 Millionen Jahren die ersten Schreckensechsen hervorgegangen und aus denen hätten sich später die zweibeinigen Raubsaurier entwickelt. Wie man heute weiß, glichen letztere jedoch oft eher gefiederten Laufvögeln und führen in direkter Linie zu unserem heutigen Federvieh, schreibt Bennemann weiter in der FAZ. Jedes süße Osterküken ist also quasi ein kleiner T-Rex, jedes Oster eigentlich ein Dino-Ei. Ob bei dieser Vorstellung die Ostertage wohl noch immer Tage des Durchatmens sind, wie es in der FR Judith von Sternburg formulierte? Den von ihr geliebten Osterhasen würde die Taz am liebsten ausmustern, denn Galapagos-Schildkröten wären, so Heiko Wernig in der Taz, viel passender zu Ostern. Die von den Galapagos-Inseln stammenden Tiere könnten nämlich auch noch mit 100 Jahren Nachwuchs bekommen. Der Osterhase, der seinen Job ja diversen Fruchtbarkeitsmythen verdankt, ist also, man kann es nicht anders sagen, eine traurige Fehlbesetzung, schreibt Wernig. Das lesen Sie bitte im Detail selbst nach. Hier nur noch die Überschrift zu diesem ganz speziellen Osterartikel. Dem Eiland sei Dank.
Tobias Wenzels Kulturpresseschau von morgen. Das war Fazit für heute. Ich bin Vivian Perkovic und wünsche Ihnen frohe Osterfeiertage.